willkommen zu Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Mein Name ist Bianca Piotrowski und Cookie ist mein Tierschutzhund, der diesen Podcast inspiriert hat. Hier erzählen Menschen die Geschichte ihrer Tierschutzhunde, mit denen sie leben, arbeiten und oder die sie vermitteln. Und sie erzählen von den Chancen und Herausforderungen im Leben mit ihren Vierbeinern. Und heute freue ich mich sehr über die Tierschützerin Fiona Bliedner. Hi Fiona.
Hallo Bianca, vielen lieben Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Du bist ja im Gründungsteam und im Vorstand der Tierschutzorganisation Fam for Dogs. Und euer Ziel ist nachhaltiger Tierschutz. Besonders setzt ihr euch ein für die Verbesserung der Bedingungen für Straßenhunde. Erzähl mal kurz, wie ihr die Idee dazu hattet.
Oh Gott, die Idee, die kam eigentlich schon viel, viel früher, und zwar im Jahr 2019. Da sind Mieke und ich zum allerersten Mal zu zweit nach Rumänien gefahren, geflogen damals tatsächlich aufgrund meines eigenen Hundes Bounty. Der kommt daher und wir wollten irgendwie wissen, wo er herkommt, wie die Situation so vor Ort sind. Und dann war eigentlich ab diesem Moment klar, dass Tierschutz nicht nur in unserem Leben ist, weil wir eben eigene Tierschutzhunde haben, sondern irgendwie auch, weil wir mehr bewegen wollen. Und damals haben wir uns aber einem Verein angeschlossen und haben das noch nicht ganz alleine gemacht. Und dann kam irgendwann Corona, das hat sich irgendwie alles ein bisschen so entwickelt. Mieke war dann viel auf Lombok unterwegs, das ist nämlich einer unserer Standorte, und hat eben auf Lombok gemerkt, oh, das ist ja wirklich nochmal ein ganz anderes Level, und hat damals den Verein Dogs of Lombok gegründet. Und ich war parallel immer noch in Rumänien unterwegs und habe gedacht, auch irgendwie würde ich auch gern was Eigenes hier in Rumänien machen und wollte selber gründen. Und dann meinten wir, warte mal, wir wollten ja damals eigentlich schon was zusammen machen, und daraus ist dann quasi Fam for Dogs entstanden. Den Namen, den gab es auch schon damals, also den hatten wir uns damals schon überlegt, also 2019, und dann war klar, dass der Verein auch so heißen muss. Und das Ganze ist dann letztes Jahr im April offiziell quasi dann gegründet worden. Also es war bei uns ein bisschen leichter, weil Dogs of Lombok schon ein eingetragener Verein war, und wir haben dann die Satzung geändert, wir haben den Namen geändert, wir haben eigentlich alles geändert. Deshalb sagen wir immer, wir wurden dann gegründet, aber offiziell gibt es diesen Verein schon seit 2023.
Dann habt ihr gerade einjähriges Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch.
Oh ja, danke schön. Stimmt, wir sind jetzt genau ein Jahr und ein Monat alt.
Sehr gut. Aber was hat euch denn damals da so besonders berührt, als ihr hingeflogen seid?
Also ich glaube, wenn man zum allerersten Mal gerade in so einem Land wie Rumänien jetzt ist, dann wird einem erstmal bewusst, wie heftig die Zustände da sind. Also ich glaube, das kann man sich gar nicht so sehr vorstellen. Ich habe sogar das Gefühl, was eigentlich ganz gut ist, dass es damals noch krasser war als heute. Also ich spüre schon, wenn ich in Rumänien bin, dass sich schon ein bisschen was verändert hat. Es ist natürlich noch lange nicht da, wo ich glaube, wir Tierschützer es gerne hätten. Aber die Situation, dass da wirklich überall am Straßenrand tote Hunde und Katzen liegen, da überall Straßentiere sind, die Zustände in den Sheltern sind teilweise katastrophal. Und ich glaube, das so mit eigenen Augen zu sehen, das macht was mit einem. Und das würde ich auch immer jedem empfehlen, der irgendwie denkt, zum Züchter gehen zu müssen. Ich denke mir immer jedes Mal so, boah, fahrt doch bitte einmal in eine Tötungsstation, egal wohin. Ne? Dann seht ihr vielleicht, warum es eigentlich gar keine Zucht braucht.
Beschreib mal, wie das war, als du zum ersten Mal in so eine Tötungsstation gegangen bist. Wie hast du dich gefühlt? Wie hat das sich angefühlt, gerochen? Wie ist das da? Wie hört sich das an?
Also ich glaube, das allererste Mal, das war so unfassbare Hilflosigkeit auch, und die Zustände dieser Hunde zu sehen. Ich weiß noch, es war auch bei unserer allerersten Reise, und da waren wir in einem Tierheim, das relativ groß war. Ich weiß den Namen nicht mal mehr, um ehrlich zu sein. Aber das haben wir mal besucht. Wir haben ganz viele besucht, um uns so ein bisschen so einen Eindruck zu verschaffen erstmal. Und da kamen gerade Hunde aus einer riesigen Tötung gerade da an. Und diese Zustände, diese Hunde so zu sehen, das hat man ja noch nie gesehen, sowas. Und ja, das bewegt was mit einem. Und also für mich ist es immer am krassesten, ich switche immer so ein bisschen zwischen, okay, jetzt bin ich die Fiona, die jetzt gerade jetzt aktiv was tut, und dann komme ich so in so einen Machermodus und dann funktioniere ich. Und wenn man sich aber mal ganz kurz so ein bisschen Zeit nimmt und so ein bisschen innehält und immer in die Augen der Tiere schaut, für mich ist es immer so, wenn ich dieses einzelne Tier anschaue, in die Augen schaue und sehe, dass da ein Lebewesen hintersteckt, was 24/7 da ist, was in diesem Zustand lebt, dann zerreißt es einen natürlich. Und ich glaube, das kennt jeder Tierschützer, der im Ausland ist, kennt dieses Gefühl.
Das glaube ich dir. Wie ist das überhaupt da aufgebaut in so einer Tötungsstation? Wie sieht das da aus?
Also es gibt ja auch verschiedene. Also wir zum Beispiel bei FAM, wir unterstützen das ist offiziell ein öffentliches Shelter. Und man muss ja sagen, dass häufig so öffentliche Shelter eigentlich Tötungen sind, weil die öffentlichen Shelter werden ja von der Stadt betrieben im Endeffekt. Und im Endeffekt wirft da die Stadt die Hunde rein und irgendwann, also die kümmern sich ja nicht darum. Und das ist auch so ein bisschen die Besonderheit bei unserem Shelter in Rumänien, dass wir eben ein öffentliches Shelter unterstützen. Und unser öffentliches Shelter hat aber eine ganz schöne Besonderheit, und zwar wird das von rumänischen Tierschützern betrieben. Ich weiß noch, als ich mit Moni leitet das Tierheim, als ich mit Moni damals gesprochen hatte und sie meinte, als sie das vor vielen, vielen Jahren übernommen hat, waren da tote Hunde einfach in den Kenneln, die sich gegenseitig teilweise aufgegessen haben. Das waren Zustände, das war unfassbar. Und dann hat sie das übernommen und hat eben dafür gesorgt, dass die Bedingungen dort ganz anders sind. Weil, ich sag mal so, der Animal Police und so, denen ist das doch scheißegal, wie es den Hunden da geht. Und ob da viele Hunde sind oder wenig Hunde sind, die Hunde werden ja sowieso da reingeworfen. Und dann hat Moni echt angefangen, Unterschied zu machen. Und die Worker, die da arbeiten, das sind, die kennen alle Tiere, die sind da so viel mit unfassbar viel Herzblut dabei, und das hat man in Rumänien ehrlich gesagt nach meinem Gefühl super, super selten, dass man wirklich so ein öffentliches Shelter hat, was von Tierschützern betrieben wird. Das ist schon sehr besonders, aber klar, die Gerüche, die brennen sich ein. Also ich glaube, jeder, der schon mal in Rumänien war, kennt diesen einen Geruch, und ich vermute mal, dass es in anderen Ländern sehr, sehr ähnlich ist. Ja, das ist eingebrannt.
Das heißt, in den anderen Sheltern bekommen die Hunde, sie werden da reingesetzt mit anderen Hunden in einen Kennel, also in einen kleinen Bereich, den sie sich mit wie viel Hunden teilen müssen, und dann werden die nicht gefüttert, nicht gereinigt?
Naja, also theoretisch öffentlich, also nach außen hin schon. Es ist halt meistens so, dass die Leute, die so ein Shelter betreiben, ja gar keine Tierschützer sind, sondern einfach Leute, die von der Stadt angestellt sind. Das heißt, diese Menschen, auf gut Deutsch gesagt, die juckt das ja meistens gar nicht, wie es den Hunden da drin geht. Und die Worker, muss man leider auch sagen, die werden ja auch nicht gut bezahlt. Das heißt, da sind meistens Leute, und das hatten wir in der Vergangenheit häufig, jetzt nicht bei dem Shelter, sondern bei anderen, die sind meistens alkoholisierte Männer, wo du froh bist, wenn die Hunde dann nicht mit einem noch größeren Trauma aus dem Shelter gehen, so mäßig. Also das ist schon teilweise schlimm. Dann wird teilweise das Futter geklaut, weil die das verkaufen und keine Ahnung was. Also das Problem ist wirklich, dass wenn alles über die Stadt geregelt ist und über die Stadt dort Menschen arbeiten, die gar kein Interesse an Hunden haben, dann kann man sich ja vorstellen, dass da wenig Interesse herrscht. Und offiziell sollten die sauber machen und füttern und so. Bei uns ist es zum Beispiel so, wir sind nicht der einzige Verein, der in diesem Shelter tätig ist, und das, was die Stadt an Futterkosten bezahlt, das würde nicht im Ansatz hinkommen, um wirklich alle Hunde zu ernähren. Und das ist ja schon an Perversion nicht zu überbieten, dass man eigentlich sagt, eigentlich könnten die Hunde da gar nicht so überleben. Obwohl es ein öffentliches Shelter ist und obwohl das ja eigentlich so sein müsste, würde nicht funktionieren.
Jetzt hast du vorhin gesagt, dass die Angestellten in eurem Shelter, die TierschützerInnen vor Ort, die sich um sie kümmern, die haben ja dann auch eine Beziehung zu den Hunden, aber es ist ja trotzdem noch eine Tötungsstation, oder?
Bei uns nennt sich das nicht Tötung, es nennt sich öffentliche Shelter, aber meistens ist das eben einfach gleichzusetzen mit einer Tötungsstation. Also bei uns wird kein Hund getötet, das gibt's bei uns nicht. Aber wie gesagt, das ist erst so, seitdem Moni das Shelter vor, ich glaube 7, 8 Jahren oder was übernommen hat, oder müsste ich jetzt aber lügen, vielleicht sind es auch schon 10 Jahre, seitdem ist es keine Tötung mehr. Also seitdem werden da Hunde rausgeholt, es gibt Kooperationen auch mit deutschen Vereinen, es sind insgesamt 3 Vereine in diesem Shelter quasi tätig, die vermitteln, die das Shelter finanziell unterstützen, die Kastrationsprojekte mit organisieren und so. Aber alt bevor sie kam, war das wirklich, also da waren Hundeleichen einfach in den Kenneln. Das war schon extrem übel. Jetzt wird gar kein Hund mehr getötet. Das ist ganz im Gegenteil. Also Moni ist die selbst Hunde, wo Tierärzte manchmal sagen, das sieht aber schlecht aus. Und Moni sagt, nee, das kriegen wir wieder hin, und wir kriegen es meistens auch irgendwie wieder hin. Also vor allem Moni. Also da wird kein Hund getötet mehr. Das gibt's nicht.
Das ist natürlich eine wunderbare Entwicklung für die Hunde.
Und was mir Moni letztens erzählt hat, wir haben jetzt wohl in dem Ort, wo wir aktiv sind, einen neuen Bürgermeister, der wohl auch ein bisschen mehr Interesse an Hunden hat, was es natürlich auch deutlich leichter macht, wenn da jemand ist, der irgendwie, dem die Hunde nicht ganz scheißegal sind, sage ich mal. Weil also das Konzept dieses öffentlichen Shelters ist bei uns zumindest so, und ich glaube, das ist in vielen anderen Orten eben ähnlich, die Hunde, also wenn ich jetzt dort unterwegs bin, dann darf ich keinen Hund, den ich jetzt auf der Straße finde, einfach dahin bringen. Das darf ich nicht. Also dieses öffentliche Shelter, das läuft über eine sogenannte Animal Police. Und das sind diese Menschen, diese Hundefänger. Die fangen die Hunde ein und bringen die ins Shelter. Und eigentlich ist das der einzige Weg, wie Hunde in diese Shelter kommen. Das Problem ist, was ich als Tierschützerin schon ja immer wieder sage und auch schon so lange sehe, ich bin nicht der Meinung, dass alle Hunde, die in diese Shelter kommen, dass es denen eben im Shelter besser geht. Also ich glaube auch, dass es viele Hunde gibt, die haben keinerlei Vermittlungschance, die haben auch gar keinen Bock, in Deutschland irgendwo in einem Zuhause zu leben. Denen würde es wahrscheinlich wirklich besser gehen, wenn die einfach auf der Straße bleiben würden, wenn man die kastrieren würde, wenn man die aussetzen würde. Und diese Option gibt es bei uns im öffentlichen Shelter, die gibt es nicht. Es gibt nur die Option, entweder werden sie vermittelt oder sie bleiben für immer in diesem Shelter. Mehr gibt es nicht. Und das ist leider staatlich so geregelt. Und deshalb darf ich auch nicht einfach irgendeinen Hund mitbringen. Also alle Hunde, die da sind, kommen von der Animal Police.
Was machen die? Also die fangen die ein? Wird dann irgendwas vorher noch mit den Hunden gemacht? Oder werden die dann sofort dahin gebracht?
Die werden eigentlich sofort dahin gebracht und dann kümmert sich der Verein, also beziehungsweise genau das Tierheim, dann um die medizinische Versorgung. Die kommen immer erstmal 2 Wochen in einen separaten Bereich, in so eine Quarantäne. Quarantäne klingt irgendwie sauberer, als es ist, aber es ist quasi, die sind einfach getrennt, dass man die erstmal grundimmunisiert und so weiter und so fort. Es ist nicht selten so, dass Tiere reinkommen, da wird dann über so eine Narkosespritze gearbeitet. Ich weiß nicht, wie diese Einfangmethoden sind. Ich will es mir auch ehrlich gesagt gar nicht so gern angucken, weil das, glaube ich, schon ziemlich übel ist, weil wir teilweise kleine Hunde hatten, die richtige Krampfanfälle hatten, weil die zu hoch dosiert waren von, ich weiß nicht, ob die manchmal gibt es doch diese Narkose Pistolen, Spritzen oder wie das, die man so wirft und so, damit man die Hunde bekommt. Also da haben wir schon häufig Hunde auch gehabt, die so doll hochdosiert waren, dass die erstmal gar nicht klar gekommen sind. Die kommen eben an, direkt vom Fang und dann kümmert sich der Shelter dann darum.
Und die haben praktisch vielleicht auch so einen Bereich, wo sie die Hunde aufnehmen, die sie wahrscheinlich nicht vermitteln können. Und einen Bereich, wo sie denken, oh, diese Hunde haben eine Chance.
Nee. Leider nein. Das ist nämlich das Einzige, was ich super, super schade finde an öffentlichen Sheltern. Man hat wenig Handhabe, das Tierheim so gestalten zu können, wie man das gerne hätte. Also in meiner Traumwelt, das ist immer noch mein Traum, dass ich irgendwann ein ganz eigenes Shelter in Rumänien habe, hätte ich zum Beispiel super gerne einen großen Auslaufbereich, der riesig groß ist, wo einfach Hunde sind, wo man sagt, hey, die werden hier nie wieder rauskommen, aber dann sollen die doch bitte nicht in einem irgendwie 2-Quadratmeter-Kennel hocken, sondern dann haben die vielleicht einen großen Bereich und können da einfach ihren Lebensabend für immer verbringen, die kriegen Futter, die sind nicht gezwungen, Kontakt zu Menschen zu haben und die machen da einfach ihr Ding und fertig. Und das Problem ist immer, wenn wir irgendwelche Außenbereiche mal gebaut haben, wo wir sagen, hey, guck mal, hier wäre schön, dann kommt die Stadt irgendwann und sagt, ja, wir brauchen noch mehr Kennel und dann, dann ist quasi das Shelter gezwungen, noch mehr kleine Kennel zu bauen und irgendwelche größeren Bereiche wegzupacken, weil das eben ja Eigentum der Stadt ist und nicht eben von uns privat.
Das ist, glaube ich, auch ein großes Problem für dich gewesen. Fiona, als du da angefangen hast, du bist da hingekommen, du hast das gesehen, du hast gesagt, ich will was machen. Aber dann hast du ja auch die Behörden vor der Nase. Wie schwer war das?
Das ist ja immer schwierig. Also, was wir alle schon für Ideen hatten, als wir vor Ort waren. Und dann weiß ich noch, da war ich das erste Mal in dem Shelter. Und dann waren auch, wir haben das mal Playground genannt. Und es waren so Bereiche, die ein bisschen größer waren. Die waren nicht riesig, aber zumindest ein bisschen größer. Und dann weiß ich noch, kurz bevor wir wieder gefahren sind, hieß es ja, der Playground, der wird nächste Woche auch kaputt gemacht. Da kommen neue Kennel hin. Und das ist natürlich Ja, das ist halt unfassbar kräftezehrend, weil man irgendwie das Gefühl hat, okay, man kann da auch nur bedingt helfen und man kann die Hunde auch nicht rausholen. Wir hatten, oder das Shelter hat noch eine weitere Kooperation mit einem privaten Shelter, die deutlich mehr Platz haben und die deutlich, ja, auch so größere Auslaufbereiche haben. Und rein rechtlich dürften wir jetzt aus dem einen Shelter in Bayer-Mahre nicht einfach irgendwelche Hunde rausholen und die dann in das andere Shelter setzen, wo man sagt, okay, da können die einfach immer bleiben. Das geht halt rein rechtlich nicht. Natürlich kann man im Endeffekt auch ein bisschen was, kann man immer noch ein bisschen was machen, was die jetzt ja auch gar nichts juckt, ne? Muss man ja auch mal sagen. Aber offiziell darf es das eben nicht.
Und da seid ihr wahrscheinlich dann auch auf dieses Kastrationsprogramm nochmal gekommen oder habt gesehen, dass es ganz besonders wichtig ist, die Zahl der Straßenhunde vermutlich zu reduzieren durch ein Kastrationsprogramm, obwohl das ja eigentlich auch umstritten ist, ne?
Also ich muss sagen, dass Kastrationen so aus Tierschutzperspektive so mit das Allerwichtigste sind. Ich glaube, das weiß jeder Tierschützer. Dem ist bewusst, Kastrationen ist das A und O im Auslandstierschutz. Und ich glaube, wo es für uns zum Beispiel besonders wichtig ist, ist auf Lombok. Weil man muss sagen, von Lombok aus, da vermitteln wir gar keine Hunde. Da unterstützen wir auch ein Shelter mit über 200 Hunden. Aber da ist die Haupt Arbeit und der Hauptfokus liegt auf Kastration. Da haben wir mittlerweile über 2000 Hunde kastriert, weil wenn man gar nicht die Option hat, Hunde auch einfach langfristig vielleicht nach Deutschland holen zu können und denen ein schöneres Leben ermöglichen zu können, da muss man ja noch viel weiter an der Wurzel angreifen. Und das ist im Endeffekt sind es Kastrationen und das ist das Allerwichtigste.
In Folge 15 in Cookies Friends hatten wir Sandra Pfaffinger zu Gast. Sie ist Tierschützerin auch in Rumänien, hat dort auch so ein Kastrationsprogramm aufgesetzt. Und sie hat eben auch davon berichtet, dass es die Menschen auch erleichtert, wenn sie wissen, dass die Hunde dort kastriert sind. Also in den Familien, dass da nicht weitere Welpen kommen, sondern dass die Hündin weiterhin auf der Straße herumlaufen kann, dass sie abends auch wieder nach Hause kommt, dass das eine Entspannung ist und eben auch, ja, dass sie gleichzeitig auch Bildungsarbeit machen für die Kinder und für die Familien vor Ort.
Das machen wir auch. Wir haben verschiedene Kastrationsprojekte. Wir haben welche, die quasi wöchentlich stattfinden. Wir haben monatliche, etwas größere. Wir haben welche, die so ein bisschen, ja, so Kampagnen, die übers Wochenende stattfinden. Und da werden eben auch vor allem viele Hunde kastriert, die einen Besitzer haben, was man sich immer so gar nicht vorstellen kann. Aber das ist das Wichtige, weil die Leute da eine ganz andere, Verbindung zum Hund haben. Die Hunde laufen den ganzen Tag irgendwo draußen rum. Und das ist natürlich super wichtig, da auch anzusetzen, weil die Leute haben gar nicht das Geld für eine Kastration. Und wenn man da ansetzt und die das Gefühl haben, hey, die Vereine, die helfen uns, die unterstützen uns, dann geht es ja auch diesen Tieren besser und auch diese Tiere vermehren sich dann nicht weiter. Und gerade so auch in ärmeren Regionen ist das super, super wichtig. Und auf Lombok zum Beispiel machen wir auch unfassbar viel Aufklärungsarbeit. Und da ist es auch schon so, dass die Leute teilweise Angst vor den Hunden haben und da natürlich aufgrund des religiösen Hintergrunds auch nochmal eine ganz andere Verbindung zu Hunden haben. Hunde sind da und es wird sehr streng ausgelebt dort. Und da sind Hunde teilweise haram und dürfen nicht angefasst werden und so. Und dann gibt's immer wieder News, dass Leute Hunde verprügeln und so, weil die Hunde angeblich aggressiv sind. Und dann kommen wir und versuchen erstmal Aufklärungsarbeit zu leisten und sagen, hey, ihr müsst uns versprechen, dass ihr den Hunden nichts mehr tut und wir kümmern uns darum, alle Hunde zu kastrieren, weil ganz viel Aggression, die zum Beispiel auf Lombok stattfindet, liegt daran, dass eben Hunde unkastriert sind, weil die sich so mit Fortpflanzung beschäftigen und man merkt, sobald man dann so ein Rudel kastriert hat komplett, kommt da eine unfassbare Entspannung auf die Straße und weniger Probleme damit aber auch mit den Menschen, die dort leben.
Dann lass uns doch mal auf Lombok kurz bleiben. Jetzt haben wir uns Rumänien ganz kurz angeschaut.
Ja.
Wie geht man denn auf Lombok mit den Straßenhunden um?
Also Lombok ist, finde ich, noch mal ein Tuck härter. Also Lombok, das macht meine quasi Kollegin Mieke, mit der ich das Ganze auch ja mitgegründet habe. Und sie ist quasi unser Lombok-Team sozusagen. Und das ist schon nochmal hart, weil, wie gesagt, in Rumänien haben Leute ja teilweise, ne, da haben auch die Bewohner, haben teilweise selber auch Hunde, auch von der Straße und so. Es gibt auch viele schwierige Menschen, die da auch sehr schlimm mit umgehen, ganz klar. Aber das ist noch ein bisschen näher dran. Auf Lombok ist es wirklich das Problem, dass das so religiös verankert ist, dass Hunde haram sind, die dürfen nicht angefasst werden. Die sind auf Lombok, sind die gefühlt der letzte Dreck, so muss man einfach leider so sagen.
Das heißt, haram heißt, die sind unrein, oder?
Genau.
Okay.
Genau, und deshalb gibt es da auch, und das ist ein Riesenproblem, als Mieke damals dort angefangen hat, es gab fast gar keine Tierärzte vor Ort, die Hunde behandelt hätten. Also da erstmal Tierärzte zu finden, die überhaupt Hunde anfassen würden, das war ein Riesenthema. Das ist wirklich was, das kann man sich hier gar nicht vorstellen. Und auch die tierärztliche Versorgung ist schon in Rumänien nochmal so viel besser als auf Lombok. Also alleine was Diagnostik angeht, dann muss man sich irgendwie einmal im Monat, schleicht man sich heimlich in irgendein Krankenhaus, wo jemand reinschmuggelt, dass wir Röntgenaufnahmen machen können, weil man manchmal, da sind ja so viele Hunde mit Lähmungen, weil die irgendwie angefahren wurden und so weiter und so fort. Und man kriegt gar keine Diagnose, weil es keine richtigen Röntgengeräte dort gibt. Also das hat wirklich teilweise so dritte Welt-Charakter. Und da muss man mit ganz wenig versuchen, ganz viel zu bewirken. Das ganz viel sind im Endeffekt Kastrationen. Und das ist das, wo wir merken, das hilft. Oder eben, wir behandeln die Straßenhunde medizinisch. Wir nennen das Wounded Program. Und bei diesem Wounded Program geht es eben darum, den Hunden Bravecto und sowas zu geben. Und da merkt man, weil die teilweise Würmer haben, die aus sonst was für Öffnungen kommen. Und dann behandeln wir die und dann geht es denen wirklich auf der Straße nach einer Woche, nach zwei, merkt man richtig, wie viel besser es denen geht. Und das ist schon immer echt sehr krass zu sehen.
Wahnsinn. Habt ihr ein Shelter auch dort?
Ja, Also wir haben eins, was wir eigentlich komplett mit unterstützen. Da sind über 200 Hunde drin. Wir sind jetzt gerade bei dem ehemaligen Grundstück rausgeflogen und dann kriegt man immer Androhungen mit, ja, wir vergiften jetzt bald die ganzen Hunde. Und jetzt bauen wir gerade ein neues, was schon ja relativ weit ist. Da sind schon ein paar Hunde umgezogen. Aber da gibt es zum Beispiel keine Kennelhaltung oder sowas. Da sind wirklich 200 Hunde, die einfach alle gemeinsam leben. Das ist auch ganz wild.
Habt ihr Tierschützer vor Ort gefunden, die euch da unterstützen?
Ja, wir haben eine Kooperation mit einem ganz tollen Verein und da mit denen machen wir ganz viele Kastrationsprojekte, ganz viel Aufklärungsarbeit. Das hilft natürlich, wenn man da irgendwie gute Kooperationen hat. Und eben unser Mädelsteam quasi, unsere drei Powerfrauen, die wirklich alles rocken. Das ist einmal Dani, das ist Riani und Rita und die Frauen sind super krass. Also die eine macht das Shelter quasi und kümmert sich um alles. Die andere macht die ganzen Feeding-Touren, also fährt raus, kümmert sich um die ganzen Straßen. Hunde, macht dann so witzig, so eine Dame, die dann auf so einem kleinen Roller mit Säcken von Futter fährt und dann fährt sie da durch und alle Hunde rennen ihr schon hinterher, weil sie schon wissen, ah, jetzt kommt wieder Riani und so, das ist total wild. Und Rita hat irgendwie noch hat noch ein Katzenhaus, dann kümmern wir uns da auch um Katzen, die auch teilweise im ganz schwierigen Zustand dann zu uns kommen. Aber genau, da ist nicht der Plan, eben die Hunde wirklich ausreisen zu lassen, weil das nochmal, das bringt nochmal einen ganz anderen Apparat an Arbeit mit sich, von Lombok Hunde ausreisen zu lassen. Und da haben wir uns eben auf Rumänien fokussiert.
Wahnsinn. Drei Frauen, die das alles zu dritt rocken, wie du sagst, auch die Hunde füttern und versorgen und aufräumen und reinigen. Für sie da sind sie, die Hunde draußen versorgen. Und wie macht ihr das mit dem Kastrationsprogramm auf Lombok? Wir haben gehört, in Rumänien bringen die Besitzer ihre Hunde zu euch. Wie macht ihr das vor Ort dort auf Lombok?
Das sind im Endeffekt meistens Programme, wo wir sagen, okay, wir gehen jetzt in das Dorf und da kastrieren wir alles, was nicht bei drei quasi auf dem Baum ist, so gefühlt. Und das klappt immer nur mit guten Partnern, mit guten, im Endeffekt guten Tierärzten. Und da haben wir jetzt mittlerweile ein Team. Das war auch nicht so leicht, da ein Team zu finden, was wirklich auch, also wie gesagt, die Standards sind da anders. Wenn man sich heute hier in Deutschland eine Kastration anguckt, dann sind das natürlich ganz andere Gegebenheiten als da. Aber es ist mittlerweile wirklich ein Team, was wirklich das gut macht. Und die Frauen, die stehen für alles ein. Und wir kriegen halt häufig auch irgendwelche Meldungen. Hatten wir letztens erst, da wollte, auf Lombok ist es so, dass dann teilweise gibt es so, ich weiß nicht, wie Mieke das immer nennt, sowas wie der Dorfchef, der hat dann so das Sagen über diesen ganzen Bereich und dann kriegt man teilweise Meldungen. Und das hatten wir letztens, war auch wirklich krass, da wurde schon ein Loch gebuddelt und da gab es so einen Aushang an die Locals im Endeffekt. Irgendwie für jeden toten Hund gibt es, ich glaube umgerechnet sind es 3 Euro oder sowas und das ist natürlich dann, ne, umgerechnet. Und da wurde einfach ein Aushang, dass je mehr tote Hunde, desto mehr Geld können die Menschen damit verdienen. Und das war natürlich übel. Und dann konnten wir aber Gott sei Dank eingreifen und auch mit unseren drei Powerfrauen vor Ort. Und dann konnten wir das aber stoppen, das Projekt. Da haben wir gesagt, okay, halt stopp, das ist nicht die Lösung, sondern bitte lasst uns in die Dörfer gehen, die da gerade irgendwie, ne, wo es so akut ist. Lasst uns bitte Aufklärungsarbeit machen, lasst uns kastrieren. Wir kümmern uns um die Hunde, wir füttern die und wir versprechen euch, da wird es keine Probleme geben mit irgendwie aggressiven Tieren oder sowas. Und das ist dann immer so ein bisschen, ja, die Art, wie wir da rangehen.
Wie ist das, wenn ihr auf die Menschen da vor Ort zugeht? Hören die euch überhaupt zu? Ich meine, für die sind Hunde unreine Wesen. Wie kommt ihr an die Menschen ran? Wie catcht ihr die?
Boah, das könnte wahrscheinlich Mieke deutlich besser beantworten als ich, weil Mieke natürlich immer vor Ort ist und das immer selber dann handhabt. Aber man muss teilweise auch so ein bisschen gucken, weil manchmal hören die auch nicht so sehr auf Frauen, sondern eher auf Männer. Muss man leider auch sagen, dass es auch gerade in der Kultur auch nochmal was anderes ist. Aber so wir als Deutsche ist immer ein bisschen schwieriger, aber gerade dann unsere Frauen, die dann immer an vorderster Front sind und dann wirklich für die Hunde kämpfen und dann da wirklich, wir versuchen dann immer alles möglich zu machen und dann kommen teilweise irgendwelche indonesischen Influencer dann irgendwo eingeflogen, die dann auch für Tiere einstehen und so und dann gibt es da immer Riesenprojekte, aber es ist natürlich schwierig und viele, wie gesagt, die Nachbarn damals, die uns versucht haben, die Hunde irgendwann zu vergiften und so, also da sind schon immer schwierige Fälle und es ist, ja, das findet nicht immer Einklang.
Ihr könnt ja auch nicht sagen, na, wenn ihr das Tier nicht tötet, sondern zu uns bringt, dann kriegt ihr 4 Euro. Das ist ja auch keine Lösung, ne?
Nee, absolut nicht. Nee, das ist leider keine Lösung. Aber ja, wir versuchen da eben mit so ein paar Organisationen, die eben auch sehr, sehr groß sind. Also die eine nennt sich Travel to Rescue und mit Aline machen wir ganz viele Projekte vor Ort. Und sie lebt da mittlerweile. Das ist natürlich super, dass wir eine Person haben, die gefühlt immer vor Ort ist. Und wie gesagt, mit ihr machen wir fast alle Projekte. Also es ist immer eine ganz tolle Kooperation mit Travel to Rescue. Und da können wir dann ganz viel bewirken, weil die eben vor Ort sind und da wirklich dann auch helfen können.
Das ist super. Also Zusammenarbeit ist super wichtig. Darf ich dich noch mal kurz fragen zur Kastration an sich? Du sagtest gerade, es ist natürlich nicht wie bei uns in Rumänien unter diesen medizinischen Standards. Wie findet so eine Kastration statt? Unter freiem Himmel? Habt ihr ein Mobil?
Nee, das ist schon unter freiem Himmel. Also man kann sich bei uns auf der Seite auch nochmal so ein paar Fotos dazu angucken. Das ist schon wirklich wild. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und Rumänien, muss ich sagen, sind die Verhältnisse auch schon anders wild. Ne? Also auch in Rumänien, also zuletzt, da durfte ich bei einer Kastration mit assistieren. Und das war wirklich in einem Keller, wo wirklich der war dreckig. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und dann haben wir da mal einen Hund kastriert und so. Also auch in Rumänien sind die Bedingungen wirklich ganz, 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 ganz anders. Aber Lombok ist dann so ein bisschen unter freiem Himmel und dann gibt es eben so Kastrationstage, wo wir dann eben Tierärzte dann vor Ort haben und die kastrieren dann am laufenden Band.
Wahnsinn, ne? So, wenn man so bedenkt, so, wenn wir mit unserem Hund zum Tierarzt gehen, wie sauber und fein das alles ist und da seid ihr eben unter diesem Druck und müsst es machen, egal wie, ne?
Ja, das ist schon was ganz anderes, aber das sieht auch von außen, denkt man sich so, oh mein Gott, das kann doch nicht gut sein, aber es funktioniert natürlich einfach, ne? Also im Endeffekt, nö, also wir haben da jetzt vor Ort mittlerweile ein richtig tolles Tierärzteteam, die sind sauschnell und das ist so ein bisschen Fließbandarbeit, sag ich mal, aber den Hunden hilft es, ne? Und die können dann am nächsten Tag meistens schon wieder, sind die dann schon wieder in ihrem Rudel auf der Straße und das klappt dann schon.
Das heißt, sie werden kastriert, dann sind sie natürlich auch in einer Betäubung, erwachen. Mhm. Und kommen langsam zu sich und dann können sie wieder weitergehen.
Genau. Und dann kommen die wieder genau dahin. Also auch unsere Rescue Cases, die wir zum Beispiel auf Lombok hatten. Wir hatten jetzt gerade letzte Woche einen Hund, der konnte sich nicht mehr bewegen. Der lag halb tot und haben wir den aufgenommen. Dann wurde der komplett aufgepäppelt. Und jetzt ist der wieder quasi dahin zurückgebracht worden, wo er quasi eigentlich immer gelebt hat. Das heißt, wir peppeln die auf, wir nehmen die für eine Zeit dann gegebenenfalls auf und dann kommen die wieder auf die Straße. Und das ist auch, muss man ja sagen, wir können ja in einem Shelter, aus dem wir keine Hunde vermitteln, ja nicht alle Hunde aufnehmen. Das ist mit 200 schon eigentlich wirklich mehr als zu viel schon eigentlich. Da wird es ja nicht weniger. Ich sag mal, in Rumänien haben wir immer noch die Chance zu sagen, hey komm, es reisen jetzt mal ein paar Hunde aus und dass es nicht noch voller und voller und voller wird. Und die Option gibt es auf Lombok ja eben gar nicht oder nur sehr bedingt. Und dann ist es natürlich eine tolle Option zu sagen, hey, die Hunde leben aber auch teilweise, wenn die in ihrem Rudel leben, wenn die kastriert sind, wenn die zu fressen bekommen, also jetzt nicht die ganze Zeit super hungrig sind, dann können die da auch gut überleben.
Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, genau, dass man sie dann wieder in ihren alten Lebensraum zurückbringt, wo sie sich auskennen, ne?
Absolut. Und ich bin der Meinung, dass nicht jeder Hund auch in ein klassisches Zuhause nach Deutschland gehört. Es gibt so viele Hunde, die sind da aufgewachsen, die kennen das nicht anders. Und dann so einen erwachsenen Hund zu holen und sagen, okay, den nehmen wir jetzt auf, der wird in Deutschland ja wahrscheinlich auch gar nicht klarkommen. Und so gerade, wenn das wirklich so klassische Straßenhunde sind, die so über Generationen dann wahrscheinlich waren, ist das ja auch nicht unbedingt für jeden Hund das Richtige. Wir versuchen im Tierheim wirklich nur die Hunde aufzunehmen, wo wir sagen, okay, die würden einfach sterben. Also die hätten wirklich gar keine Chance, weil die zum Beispiel Welpen sind, die ohne Mama gefunden wurden. Das ist natürlich auch immer ein Riesenthema. Und wenn die das dann nicht anders kennen, wenn die mit der Flasche aufgezogen wurden, kannst du die ja nicht wieder auf die Straße setzen, da kommen die ja gar nicht klar. Oder ganz, ganz schlimm verletzte Hunde, Hunde, die eben paralysiert sind oder so, wo wir sagen, okay, die schaffen das nicht auf der Straße. Wir versuchen, das so ein bisschen so zu machen, dass wir nur diese Hunde in unser Shelter aufnehmen und alle anderen, die kommen wieder zurück, da wo sie quasi es auch kennen.
Das ist so sinnvoll, was ihr da macht. Das finde ich so gut, weil das ist ja auch die Kritik, die oft an Tierschutzvereinen geäußert wird, die im Ausland arbeiten, dass die einfach ohne Ende Hunde nach Deutschland bringen und nicht genau gucken, macht das den Hund eigentlich glücklich?
Voll. Das ist ja auch, und das ist das, was ich zum Beispiel in Rumänien aktuell noch super schade finde, dass man in einem öffentlichen Shelter diese Option nicht hat. Ne? Also da werden einfach Hunde random von der Straße gepackt, wo ich mir denke, der wird niemals vermittelt werden können, weil der vielleicht super krass Angst hat, weil der wirklich auch eine Aggression hat und weil der gar keinen Bock auf Menschen hat. Dieser Hund wird niemals vermittelt werden, niemals. Das steht außer Frage. Und jetzt sitzt der in diesem 2-Quadratmeter-Kennel und das ist doch, also... Ja, vielleicht würde er auf der Straße ein paar Jahre weniger leben, weil er nicht medizinisch versorgt wird und was auch immer. Aber das, was da jetzt ist, ist ja nicht lebenswert. Und das ist das, was einen natürlich immer so ein bisschen ja fassungslos macht und auch der Grund, weswegen ich sage, ich würde so gerne irgendwann ein eigenes Shelter haben, wo man das ein bisschen besser unterteilen kann, wo man sagen kann, hey, man macht einen Bereich, der gesichert ist, der groß ist für alle Hunde, die niemals ausreisen können. Das wäre so auch mein Traumprojekt.
Das wünsche ich dir auch, dass du das umsetzen kannst. Das wäre wunderbar.
Danke.
Aber dafür brauchst du wahrscheinlich auch viele Spenden. Wie finanziert ihr euch denn?
Ja, komplett über Spenden natürlich. Also wir sind mittlerweile ein sehr, sehr großes Team an Volunteers, die aus ganz Deutschland quasi für FAM arbeiten. Und es ist wirklich, also es ist so Wahnsinn, wie gut wir gewachsen sind. Und es gibt verschiedene Teams, ein Fundraising-Team, ein Social-Media-Team, ein Team, was sich um die operative Arbeit auf Lombok kümmert, ein Team, was sich um die Vermittlungen kümmert. Da sind wir jetzt ja auch gerade mitten am Anfang und starten da jetzt gerade. Ja, und nur über Spenden, wie jeder Verein.
Wo wir gerade auch beim Thema kurz waren, woran erkennt man einen guten Tierschutzverein? Wenn ich sage, ich möchte einen Hund adoptieren aus dem Auslandstierschutz, was sollte der Verein, der Tierschutzverein, mit dem ich zusammenarbeite, haben und wovon sollte ich lieber die Finger lassen?
Also man erkennt natürlich, finde ich, direkt schon immer, wenn da irgendwie ein Impressum ist. Also erster Punkt, Impressum. So, gucken, ob das wirklich auch ein e.V. ist, ob da auch alles wirklich ne sauber eingetragen ist. Das ist das Erste. Und das ist ja sehr leicht zu finden. Und der Rest ist für mich, das ist immer natürlich sehr individuell. Ich persönlich finde, ein Verein, der Auslandstierschutz macht, der sich ausschließlich darum kümmert, Hunde nach Deutschland zu holen, ist für mich nicht seriös. Also für mich geht die Seriosität da eigentlich los, zu sagen, hey, die wollen auch vor Ort was verändern. Also die holen nicht nur Hunde rüber, sondern verändern auch was. Das ist für mich ein super wichtiger Punkt. Ich finde es schwierig, wenn so mit ganz dollem emotionalem Druck gearbeitet wird. Also natürlich, wenn wir irgendwelche Rescue Cases aus Lombok posten, dass das immer emotional ist und dass man natürlich auch damit auch ein bisschen zum Spenden anregt, das ist gar keine Frage. Aber das ist ja auch die Realität. Aber was ich furchtbar finde, ist dieses, oh, wenn du diesen Hund jetzt nicht nimmst, dann wird er sterben. Und solche Sachen, also diese Art von Druck, da halte ich gar nichts von. Und das ist das Letzte, das sehen viele Menschen ganz anders, ich bin gar kein Freund mehr von Direktvermittlungen. Also wir arbeiten ausschließlich über Pflegestellen und ich persönlich finde, dass das für mich auch die einzige, ja, wirkliche, für mich gibt es keine bessere Vermittlungsarbeit, als wenn es über Pflegestellen geht. Und auch da kann was schiefgehen. Aber ich finde, so hat man das Risiko deutlich gemindert.
Absolut. Aber Problem Pflegestellen finden. Wie geht ihr davor?
Ja, also natürlich in einer perfekten Welt hat man irgendwie, keine Ahnung, 50 Pflegestellen, die alle irgendeine Ausbildung im Hundebereich haben. Die sind Hundetrainer, die sind, keine Ahnung, tiermedizinische Fachangestellte, Tierärzte, was auch immer. Das ist natürlich die Idealvorstellung. Das ist natürlich Quatsch, ne? Das funktioniert nicht. Also bei uns kann sich theoretisch auch erstmal jeder als Pflegestelle bewerben. So, das ist gar kein Problem. Und wir gehen die Pflegestellen, also die Selbstauskünfte, die eingehen, gehen wir genauso durch wie die der Adoptanten. So, und wenn jemand von uns quasi einen Hund adoptieren könnte, dann könnte er ja auch Pflegestelle sein. Also das, ich würde das quasi gleichsetzen, ne? Also der braucht jetzt keine Hundetrainerausbildung. Und wir machen es eben so, dass wir jetzt starten mit regelmäßigen Webinaren und dass wir versuchen, eben unsere Pflegestellen dahingehend auszubilden. In unserem Team haben wir Hundetrainerinnen, die denen auch immer zur Seite stehen, sowohl den Adoptanten als auch den Pflegestellen. Und jeder fängt ja auch mal an, ne? Haben wir auch Leute im Team, die irgendwie schon 30 Pflegehunde hatten. Natürlich haben die eine unfassbare Erfahrung. Das ist natürlich unfassbar gut. Aber wir haben jetzt eine neue Bewerbung reinbekommen von einer ganz coolen Person, die noch relativ jung ist. Und die möchte unbedingt Pflegestelle werden. Und die hat es noch nie gemacht, aber hat Ahnung von Hunden und so. Und auch solche Leute können ja Pflegestelle werden. So. Also wir versuchen, jedem eine Chance zu geben, wenn die ein gewisses Maß an Ahnung haben oder Lust haben, sich da reinzuarbeiten. Und ja, also so läuft das bei uns.
Ich fände das super mit den Webinaren, das ist eine tolle Idee. Also das ist nämlich auch der Punkt bei Pflegestellen, den man unbedingt berücksichtigen muss, dass die auch ein bisschen wissen, was kommt da auf mich zu. Dass es auch wirklich sehr schwierig sein kann in den ersten Tagen oder in den ersten Wochen sogar. Und dass man da viel Geduld braucht und wie lese ich den Hund, dass Pflegestellen da eine Grundahnung von haben. Das fände ich schon mal sehr wichtig. Manche sagen ja auch wirklich, die sollten den Elfer machen beim Veterinäramt. Das finde ich schon ein bisschen viel. Aber wenn man so mit so einem Webinar erstmal anfängt und auch Tiertrainer oder Hundetrainerinnen zur Seite stehen, finde ich das schon sehr gut von euch.
Ja, und man muss ja auch irgendwo mal anfangen, ne? Also, wie gesagt, man kann ja nicht immer erwarten, dass alle Pflegestellen schon irgendwie 10 Pflegehunde hatten. Irgendwo war ja mal Hund Nummer 1. Und warum nicht auch den Leuten eine Chance geben? Und natürlich wird es auch so sein, das haben wir jetzt bei unserem Hund jetzt auch, der jetzt nächste Woche ausreisen wird, die haben sich als Pflegestelle beworben, die werden sie wahrscheinlich behalten. Also die Chancen stehen sehr, sehr gut, dass die Hündin da bleiben darf. Aber ich finde es auch, ehrlich gesagt, mental für Leute, also wenn du dich jetzt zum Beispiel für einen Hund bei uns bewerben möchtest, dann sagen wir, okay, wenn der in Rumänien ist, dann läuft das erstmal über eine Pflegestelle. Das heißt, du bewirbst dich bei uns dann als Pflegestelle und dann kommt eine Vorkontrolle, also das ganze Prozedere, was eigentlich bei jedem Verein ja auch so sein sollte. Man hat dann immer die Vermittlerin in Kontakt und selbst wenn du sagst, hey, aber eigentlich möchte ich den Hund ja eh adoptieren, dann sagen wir ja, das können wir dann auch alles machen, das ist gar kein Problem, aber der Hund kommt zu dir als Pflegestelle und wenn du dann aber auch spürst, okay, das matcht irgendwie nicht, ne? Es ist ja auch immer was anderes von Videos, als wenn der Hund wirklich bei dir ist, dann finde ich immer dieses, die Endstellen geben den Hund weg, ist was anderes, auch an Druck, was ja bei dir liegt, als, hey, ich bin offiziell Pflegestelle und ich gucke mir das jetzt an und wenn nicht, dann ist es doch toll, dann bin ich das Sprungbrett für das Tier und dann wird der weitervermittelt, ne? Dass man nicht diesen Druck hat, dieses, wenn ich jetzt mich als Endstelle bewerbe für ein Tier, was ich nicht kenne und der Hund kommt zu mir und ich sage, ah nee, doch nicht, dann hat das, glaube ich, einen ganz anderen Druck, als wenn ich sowieso erstmal Pflegestelle bin und erstmal auch für mich die Zeit habe, das Tier kennenzulernen.
Großartiges Konzept. Ich bin gerade total begeistert. Weil das ist nämlich wirklich furchtbar, wenn du sagst, oh, es passt nicht. Was mache ich jetzt? Ich will doch kein böser Mensch sein und dem Hund nochmal ja wieder einen Wechsel zumuten. Aber wenn ich von Anfang an weiß, das ist erstmal ein Test zwischen uns beiden hier und der Verein wird sich kümmern, dass die Hündin, der Hund weitervermittelt wird, das finde ich großartig.
Ja, ich hoffe, also wie gesagt, wir sind gerade am Anfang. Nächste Woche reist unser allererster Hund aus. Ich bin ganz aufgeregt. Die kleine Maus kommt sogar in die Nähe von Hamburg. Das heißt, ich bin auch beim Trapo und allem kann ich dann dabei sein. Das passt super. Aber ja, so, also wir versuchen das jetzt so. Und natürlich wird auch da was schief gehen. Und man wird trotzdem auf Leute treffen und auch auf Pflegestellen treffen, die einen super Eindruck machen, die wahrscheinlich vielleicht sogar schon Trainerscheine und was auch immer haben. Und trotzdem wird der Hund da ankommen und die werden nach einem Tag sagen, nee, der muss sofort weg, das ist doch scheiße. Ich glaube, jeder, der Tierschutz macht, kennt genau diese Situation. Und auch von Leuten, wo man es nicht erwartet hätte, weil die eigentlich total viel Ahnung haben. Und da muss man, glaube ich, offen für sein und einfach dann auch ein gutes Netz natürlich haben, dass was passiert, wenn der Hund sofort weg muss. Aber ich glaube, das kann ein bisschen das Risiko ein bisschen minimieren zumindest.
Absolut. Ja, man steckt nie drin in den Menschen, ne? Dann hast du eine Vorkontrolle gemacht und sieht alles schön aus und dann hinterher rauft man sich die Haare. Das ist halt so, ne?
Voll. Also ich glaube, ich kenne keinen Tierschutzverein, der nicht mindestens einmal, eher 100-mal irgendwie so einen Fall hatte, wo man dachte, krass, da habe ich die Leute anders eingeschätzt und da sind mir Sachen passiert, das glaubt mir kein Mensch, die mir da passiert sind früher und wo ich meine Hand für ins Feuer gelegt hätte, dass das gut geht, aber ist nicht gut gegangen.
Ja, das ist leider das Leben. Fiona, wie ist es denn bei dir persönlich? Seit wann lebst du denn mit Hunden?
Ich habe noch nie ohne Tiere gelebt. Das habe ich letztens, ist mir das aufgefallen. Ich hatte noch nie kein Haustier. Also wir hatten damals Diana. Diana war also so optisch so, sie sah aus wie so ein Flat-Coated Retriever. Die war vor mir da. Also als ich geboren wurde, war die, glaube ich, schon, weiß ich nicht, 5 Jahre alt oder so. Und die wurde damals mit Steinen angebunden in den See geworfen.
Wie furchtbar.
Und Mamas Chef hat die damals gefunden und dann hatte Mama einen Hund und mit der bin ich groß geworden und danach hatten wir ganz viele Katzen, wir hatten immer 4 Katzen und dann immer gerettet, also die erste Katze, die ich hatte, kam von der Katzenhilfe und dann kamen die anderen Katzen irgendwie, unsere Nachbarn kannten uns schon und dann war eine, die wurde halbtot draußen gefunden, die haben wir aufgenommen und so, also das war immer so unser Ding und dann kam 2015 kam mein ganz, ganz erster eigener Hund. Da bin ich gerade zu Hause ausgezogen, so offiziell. Und dann kam Bounty. Das ist mein großer Brauner. Der war tatsächlich eine Direktadoption, die gut geklappt hat, aber würde ich trotzdem nicht mehr so machen. Genau, und der kam 2015 zu mir und dann bin ich seinetwegen 2019 das erste Mal nach Rumänien gereist. Und direkt am ersten Tag kam meine kleine Nala. Nala ist auch so ein 11 Kilo, auch irgendwas, keine Ahnung, undefiniertes und ist damals Mieke und mir so halb vors Auto gelaufen und ja, da hatte ich dann 2 Hunde, das ist leider schief gegangen und genau, dann bin ich 2014, als ich dann zum ersten Mal in dem öffentlichen Shelter war, wo wir auch heute aktiv sind in Rumänien, ja, da habe ich einen ganz anderen Kandidaten getroffen und zwar Lino und Lino kam quasi unter der Hand ins Shelter. Also das war ein Hund, der nicht über die Animal Police gebracht wurde. Also wie gesagt, das Shelter-Team, die retten alle Hunde. Ne? Also offiziell nur über Police, aber ne, wenn dann so ein Lino kommt, dann wird er auch aufgenommen. Das ist bei uns so ein bisschen wild. Genau, und Lino war schwer verletzt und wurde von einem Bus angefahren. Und der kam wirklich mehr tot als lebendig ins Shelter. Und es war genau der erste Tag, als ich da war. Und dann habe ich den mit begleitet, habe den in die Klinik gebracht, die irgendwie 3 Stunden entfernt ist. Dann folgten in Rumänien 3 Operationen. Dass der überlebt hat, war ein Wunder. Und dann habe ich gesagt, komm, dann mache ich Pflegestelle für den. Ich bin ausgebildete Hundephysiotherapeutin. Vielleicht gar nicht schlecht, wenn so ein Hund dann zu mir kommt. Und ja, das ist jetzt 2 Jahre her. Morgen sind es 2 Jahre. Vor 2 Jahren habe ich ihn kennengelernt. Und ja, das ist jetzt ein 3-beiniger Hund, eigentlich hat er nur 2,5 Beine und ist ein großer schwarzer Herdenschutzhundrüde auf 2,5 Beinen. Ja, und das ist mein Lino und das ist, ja, der ist adoptiert jetzt auch.
Wahnsinn, Mensch, das sind ja aber ganz, ganz tolle Geschichten, aber auch große Herausforderungen, vor die du dich gestellt hast, ne? Erst ein Hund, dann 2, jetzt 3, auch noch ein Hund mit Handicap. Was sind da so die größten Herausforderungen im Alltag für dich?
Also ich glaube, wenn ich eine andere Wohnsituation hätte, dann wäre das auch alles viel easier machbar. Und ich kenne so viele Leute, die easy 5 Hunde haben. Aber klar, die wohnen dann irgendwie so ein bisschen ländlicher, haben einen großen Garten und so. Da wäre das auch alles ehrlich gesagt easy. Aber ja, dann gibt's mich. Ich wohne mitten in Hamburg. Ich habe zwar auch eine große Wohnung, hinten raus ist auch ein kleiner Garten, aber auch nicht eingezäunt. Also auch nicht, dass ich den so als Garten nutzen könnte. Ja, und wohne schon... Ich wohne in einer super schönen Gegend, aber schon auch ein bisschen touristischer, sag ich mal. Und da sind 3 Hunde, ganz ehrlich, eigentlich viel zu viel. Also ich mache das, weil ich die 3 über alles liebe und weil ich irgendwie, das sollte alles so sein. Ich glaube da so ein bisschen an Schicksal. Also Lino hätte ich mir niemals ausgesucht, so, aber der sollte zu mir kommen und das ist auch mein, ich will nicht sagen größter Schatz, alle 3 sind meine größten Schätze, aber mit Lino ist schon sehr besonders. Aber es ist schon heftig, 3 Hunde und vor allem meine Jungs sind halt auch ein bisschen größer. Das zu managen, da mit 3 Hunden, sage ich mal, in einer Stadt einfach auch Gassi zu gehen und so, das ist schon immer eine sportliche Nummer im Alltag.
Das glaube ich dir, vor allem du hast ja auch mit Bounty jetzt einen Hund, der ist 11, ne? Mindestens.
Ja, der wird jetzt 11 in 2 Monaten. Ich bin ganz wehmütig.
Ja, Cookie, der ist jetzt gerade 10 geworden.
Wenn 2-stellig wird, ist komisch, ne?
Ja, irgendwie schon. Und dann sieht man auch schon die grauen Haare so im Gesicht. Man, sonst ist der fit, aber so die grauen Haare und dann denke ich mir, nie, wird er älter. Aber das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Vor allen Dingen ist es ja auch bei Mehrhundehaltung immer so, die müssen sich ja auch verstehen. Hast du vorher getestet, ob das matcht oder nicht?
Ja, aber da war es auch schon beschlossen. Also ich bin tatsächlich, Lino war, ich habe den im Mai 24 kennengelernt im Tierheim, habe ihn dann eben begleitet und dann bin ich, also er war 3 Monate fast in der Klinik in Rumänien, weil er wieder mehrmals operiert wurde und so, das war schon echt heftig. Und dann hatte ich erst überlegt, ob ich den selber quasi mit dem Auto abhole. Und es ging aber nicht, weil ich Pflegestelle war und dann hast du nochmal ganz andere Ausreisebedingungen. Also wenn ich den direkt adoptiert hätte, hätte ich ihn mitnehmen können, aber als Pflegestelle muss das wegen Traces und so weiter und so fort, bisschen kompliziert, muss das quasi über ein offizielles Trapo-Unternehmen im Endeffekt laufen. Also zumindest war das damals bei ihm so. Aber dann habe ich tatsächlich mit meinem besten Freund, haben wir im Juli 24 einen Roadtrip gemacht und sind, haben meine Hunde eingepackt und sind, haben es mit Urlaub natürlich auch verbunden und sind nach Rumänien gefahren und dann hatte ich Bounty und Nala, habe ich einfach mitgenommen und dann haben die sich kennengelernt vorher in der Tierklinik. Die hatten so einen kleinen Auslauf. Ja, das war nicht Liebe auf den ersten Blick, ne? Also das waren, aber die wollten sich zumindest nicht aufessen. So, und dann ist er, ich glaube 3-4 Tage später ist er dann quasi angekommen. Also wir sind quasi parallel zum Trapo mehr oder weniger gefahren, weil er eben nicht bei uns im Auto mitfahren durfte in der Zeit. Aber genau, und dann sind die hier angekommen.
Ist dir nicht Nala, das Herz in die Hose gerutscht, als du gemerkt hast, so doll mögen sie sich gar nicht. Ich will den aber unbedingt haben. Wie war das?
Ja, da, komplett. Also wie gesagt, wenn ich jetzt Nala fragen würde, liegt gerade neben mir auf dem Rücken, alle 4 von sich im Körbchen. Wenn sie ihn adoptieren könnte, Lino, also woanders ihn adoptieren, dann wird sie es unterschreiben. Das ist ganz klar. Aber also die spielen auch zusammen und die kuscheln, die liegen in einem Bett und so. Aber sie hätte ihn jetzt nicht gebraucht, sagen wir so. Also das muss man schon sagen. Aber die sind trotzdem eine Family. Und wenn irgendwie ein Hund da uns entgegenkommt, den die nicht mögen, dann sind die aber sowas von ein Team. Und meine Jungs, die lieben sich auch schon sehr. Die geben sich die ganze Zeit Küsschen und spielen zusammen und so. Das ist schon sehr niedlich. Ich arbeite jetzt auch lange genug mit Hunden, um zu wissen, dass nur weil sich Hunde jetzt nicht im ersten Moment quasi küssend entgegenlaufen, ne, und irgendwie sofort spielen oder sowas, das ist ja nicht immer das beste Zeichen. Eigentlich ist es ganz gut, wenn die sie ignorieren können. Und ich dachte, komm Fiona, scheiß was drauf. Das wird hart, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Aber ich kenne auch meine beiden natürlich jetzt auch schon so viele Jahre und weiß, wie die reagieren und wie die auch in ihrem Umfeld sind. Und das sind keine Hunde, die doll territorial mit ihrem Zuhause sind. So.
Auch nicht der Herdenschutzhund.
Na, das ist ja Lino. Das war ja der Neue. Also der Herdenschutzhund, und der lässt auch alle rein. Also der ist, ich hatte irgendwie Anfang des Jahres, haben wir so eine kleine Fam for Dogs Vereinsparty bei mir zu Hause gemacht. Da waren irgendwie 20 fremde Leute für ihn. Und der hat alle reingelassen. Der hat sich von allen anfassen lassen. Also dahingehend ist der super gechillt, ehrlich gesagt. Super. Lässt auch andere Hunde rein. Also ist ihm egal.
Ach, das ist ja super. Also passt das am Ende. Gehst du mit allen dreien zusammen raus oder machst du einzelne Spaziergänge?
Nee, tatsächlich meistens gleichzeitig.
Wie ist das mit den dreien, die zu halten, wenn die ein Eichhörnchen sehen?
Katastrophe. Also Bounty ist da mittlerweile gechillt. Lino, ich bin mir sicher, der wurde vom Bus angefahren, weil der entweder ein Eichhörnchen oder eine Katze gesehen hat. Wirklich. Also da ist wirklich, also man denkt immer nur, der hat halt irgendwie nur drei Beine, aber das ist wirklich Wahnsinn. Also wenn der ein Eichhörnchen oder eine Katze sieht, der zieht auch so an alleine. Drei Beine haben immer so ein bisschen Probleme, langsam zu gehen. Das ist nicht seine Kernkompetenz. Und dann ist schon heftig. Und dann geht der eine rechts, der andere links. Der andere möchte gerne gar nicht mehr gehen oder so. Das ist manchmal schon schwierig, aber das ist schon handelbar. Also wir grooven uns gefühlt immer mehr ein.
Ja, super. Wie geht das mit den Hobbys der Hunde? Was macht ihr da Schönes?
Das Gute ist tatsächlich, dass alle drei eine sehr, sehr ähnliche Energie haben. Also es wäre jetzt wirklich schwierig, wenn Bounty gar nicht mehr so richtig könnte oder so. Aber wenn wir sind eigentlich versuchen, ja, 5-mal die Woche mindestens in der Natur zu sein. Also ich wohne zwar zentral, aber ich habe natürlich auch ein Auto und wir fahren eigentlich jeden Tag raus. So, jeden, fast jeden. Und sind dann wirklich deutlich außerhalb von Hamburg und gehen da irgendwie riesengroße Runden und so. Und da haben die alle drei Bock drauf und auf Schwimmen und auf, also sie haben so eine ähnliche Energie. Nala ist tatsächlich fast immer dann ohne Leine. Das macht es natürlich auch schon mal leichter, weil die auch nie von den Wegen weggeht und die ist eine 10 von 10. Und meine Jungs habe ich da meist nur noch an der Leine und dann ist es auch besser machbar.
Absolut. Du hast vorhin erzählt, du bist Hundephysiotherapeutin. Hat dich Bounty genau zu dieser Ausbildung animiert oder kam das von dir selber?
Nee, Bounty ist für alles verantwortlich, was ich mit Hunden tue.
Ja.
Also der hat sich mit 6 Monaten, hat er sich relativ schwer an der Schulter verletzt und musste operiert werden. Und genau, da war der 6 Monate alt und dann brauchte der Physiotherapie. Und dann hatte ich das Glück, dass eine Freundin von meiner Mama Hundephysio war oder auch immer noch ist. Und die hat eine mobile Praxis. Ich komme aus Hannover ursprünglich und genau. Und dann habe ich dann irgendwie, ich glaube, 2 Monate später die Ausbildung angefangen. Das ist so eine Art Fernstudium. Und durfte dann, ich glaube, fast 2 Jahre bei ihr bin ich mitgelaufen und habe bei ihr hospitiert, was natürlich sensationell gut war. Genau. Und das war alles Bounty schuld und Rumänien war ja auch Bounty schuld. Ich bin ja im Endeffekt nur seinetwegen nach Rumänien gereist, um mir mal so ein bisschen die Bedingungen vor Ort anzugucken. Das heißt, seinetwegen habe ich mit Tierschutz angefangen, seinetwegen habe ich jetzt eigentlich Nala und Bounty. Also er ist an allem schuld.
So ist es mit Cookie auch, der ist auch an allem schuld.
Es muss ja immer einen ersten Hund geben, der einen da irgendwie überall reinbringt.
Ja, absolut. Ich glaube, das ist bei vielen so. Also hier zum Beispiel auch der Podcast Jaspers Abenteuer von Christoph Richter. Auch von Jasper inspiriert und auch was er jetzt macht, er organisiert den Galgo-Marsch hier in Berlin.
Ach, wie schön, ja. Ach, wie toll. Ja, da wollte ich jetzt dieses Jahr habe ich es nicht geschafft, da hatte ich nämlich genau meine Paragraph 11-Prüfung, als dieser Galgo-Marsch jetzt im Januar in Hamburg war. Da wollte ich eigentlich unbedingt hin, aber es hat zeitlich nicht gepasst. Ich glaube, der nächste ist im September wieder.
Super, ja, dann bist du mit dabei. Paragraph 11, das heißt, du hast den gemacht, um die Tierschutzarbeit zu machen?
Yes, genau. Es war aber jetzt auch nicht so, dass ich dachte, boah, jetzt hast du aber wirklich was gelernt. Also es ist schon, muss ich sagen, es ist nett, aber ja, das war's auch. Also ich hab gefühlt, hatte ich jetzt keine neuen Infos, die für meine Tätigkeit jetzt wichtig gewesen wären. Also da war nichts, vielleicht ein paar Sachen, die hätte ich auch Chatty fragen können, sage ich mal so, wenn ich die nicht gewusst hätte. Also es war eher so wirklich fürs Wettamt.
Mhm. Es ist auch so unterschiedlich. Also für alle, die hier zuhören, denken, naja, Paragraph 11, das ist praktisch, wenn man mit Tieren professionell arbeitet, also als Tierschützerin oder als Hundetrainerin oder so, dann muss man beim Veterinäramt eine Prüfung ablegen nach Paragraph 11. Und die ist zum Beispiel hier in Berlin, je nach Bezirk immer anders. Es kommt immer auf die Menschen an, die diese Prüfung abnehmen, wie sie gestalten und was sie wissen wollen und worauf sie Wert legen und ob sie dir dann am Ende auch die Genehmigung geben. Und ja, bei dir scheint es dann auch wieder ganz anders gewesen zu sein.
Ja, ich habe mich jetzt also es war Anfang des Jahres habe ich das gemacht und das nennt sich Kölner Hundeakademie und da wusste ich eben, dass wenn man darüber den Sachkundenachweis hat, dass der häufig akzeptiert wird von Veterinärämtern. Also den kann man ja auch bei anderen Vereinen machen oder irgendwie, kann man auch glaube ich direkt beim Veterinär machen, aber dann ist immer nicht ganz klar, wie wird es wirklich auch akzeptiert und dachte ich, komm, ich mache irgendwas, irgendeinen Schnellkurs, wo ich dann einmal eine Prüfung mache, dann habe ich den Sachkundenachweis und dann reicht man den beim Veterinäramt ein, aber ja, das Veterinäramt ist eh so ein Ding für sich. Also das ist auch das, was ich so furchtbar finde, dass es einfach nicht einheitlich ist. Ne? Also, dass wir andere Auflagen haben als andere Vereine, die teilweise total bescheuert sind, ne? Teilweise auch gut und ich finde ja auch gut, dass kontrolliert wird, aber es ist so eine unfassbare Willkür. Ich habe mit einer Freundin gestern gesprochen, die auch einen Verein hat und die meinte, ja, die hatte schon Hunde. Da ist dann das Wettamt, wo der Hund hin sollte, also in den Bezirk sozusagen, haben die einfach komplett random neue Auflagen gegeben, die gar keinen Sinn ergeben. Und dann ist so ein bisschen friss oder stirb. Wenn du die nicht einhältst, kann der Hund nicht ausreisen. Und das ist natürlich pervers, dass da diese Willkür herrscht. Und dann hat natürlich der Auslandstierschutz auch jetzt nicht bei allen Veterinärämtern das, ne, die steht nicht im besten Licht. Und zum Teil ja auch, kann ich das verstehen, ne, weil ich auch bei vielen Vereinen denke, ach ja, würde ich das nicht so machen. Aber da hast du die Arschkarte. Das ist echt schwierig.
Das ist tatsächlich so. Also das hängt oft auch von den Menschen ab, die die Positionen besetzen. Die entscheiden und wie deren eigene Erfahrung ist und deren eigene Perspektive und Sichtweise, das ist schon hart, finde ich.
Voll, ich habe sogar von Vereinen gehört, die die Genehmigung für den Auslandstierschutz einfach gar nicht bekommen haben. So, und glaube ich jetzt auch gar nicht, weil die jetzt irgendwie ein schlechtes Konzept haben, sondern wirklich einfach, weil die Person, die das hätte genehmigen müssen, Auslandstierschutz kacke findet und dann wird das einfach nicht genehmigt. Oder wie gesagt, bei uns ist jetzt toi, 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 noch nicht gerade passiert, aber das hatte sie mir erzählt, da sollte ein Hund ausreisen und da war auf einmal die Auflage und es geht immer um die Auflagen des, also du hast ja ein Wettamt, was für dich zuständig ist, das ist das, wo du den Vereinssitz hast, ne? Das kannst du ja nicht aussuchen, sondern das ist da, wo der Vereinssitz ist und die haben uns jetzt eine gewisse, ne, gewisses Programm an Auflagen gegeben, die wir erfüllen müssen, damit Hunde ausreisen dürfen. So, das sind die ersten Auflagen, die auch individuell sind, ne? Und dann gibt es ja aber noch on top, und jetzt wird es problematisch, wenn jetzt zum Beispiel Hund Nala reist jetzt nach Berlin oder sowas. Und dann gibt es ja auch ein Veterinäramt, was für den Bezirk zuständig ist, wo der Hund hinreist. Und dieses Veterinäramt in Berlin kann mich aber auch anschreiben und sagen, nee Fiona, also wir hätten aber noch gern die und die und die Auflagen. Und eine Freundin hatte die Auflage, dass sie als Verein, also als ne Mitverein, die Vermittlung dann quasi macht, sie sollte den Hund 48 Stunden bei sich zu Hause aufnehmen, damit er dann zur Pflegestelle kann.
Was für ein Schwachsinn.
Völliger Bullshit, das ergibt wirklich gar keinen Sinn, aber das meine ich mit dieser Willkür, wo du da wirklich stehst und sagst, ja, wenn die dich nicht mögen und wie, da geht's ja nicht nur um dein Veterinäramt und teilweise sagen die, nee, unter den Auflagen darf der Hund jetzt nicht ausreisen und es ist alles schon in trockenen Tüchern, es ist Traces gemeldet, es ist alles fein und die sagen, nö, das ist halt Wahnsinn.
Das ist wirklich Wahnsinn. Ich empfehle da auch nochmal den Podcast Jaspers Abenteuer, weil da auch Christoph Richter mit Tierschutzverein genau über dieses Thema auch spricht.
Oh, spannend, das muss ich mir anhören.
Ja, absolut. Da hat er mal eine Reise gemacht im Sommer und hat mehrere Vereine besucht und die haben ein bisschen erzählt von ihren Erfahrungen, die sie gemacht haben. Und das ist zum Teil auch ein bisschen haarsträubend. Was machst du denn mit dem Wissen, das du jetzt heute angehäuft hast? Was würdest du heute anders machen, wenn du nochmal jetzt vor der Wahl stündest, einen Hund zu adoptieren?
Also ich würde meine Hunde genauso adoptieren, wie ich sie adoptiert habe, so gefühlt. Aber wie gesagt, also Bounty vor ja jetzt über 10 Jahren, so eine Direktadoption würde ich persönlich einfach nicht mehr machen. Ne? Das ist bei uns super gut gegangen, da gab es gar keine Komplikationen, da es war alles tipptopp, es gab eine Vorkontrolle, eine Nachkontrolle, es war super sauber. Aber trotzdem finde ich das einfach persönlich schwierig. Ja, und ich würde es, wenn ich es heute... Ich kann's bei mir ehrlich gesagt gar nicht sagen, weil ich langsam gemerkt habe, meine Hunde kommen immer durch irgendwelche Situationen in mein Leben, ohne dass ich irgendeiner meiner Hunde aus der Bounty habe ich ja selbst bewusst in mein Leben geholt. Das war wirklich, Nala ist auf einmal vor mein Auto gelaufen und dann war sie auf einmal da. Lino wollte niemand haben. Ich meine, der war 1,5 Jahre, war der quasi inseriert und ich war ja nur seine Pflegestelle und niemand wollte diesen Hund. Also den habe ich mir ja nicht aktiv ausgesucht, weil ich einen dritten Hund wollte, sondern weil, ne, den einfach keiner dann am Ende auch haben wollte und ich würde den für kein Geld der Welt hergeben, ne? Aber ich habe für mich beschlossen, meine Hunde treten immer in mein Leben, aufgrund von Situationen. Und wenn ich irgendwann 5 Hunde habe, dann ist es, sollte es so sein. Und wenn ich irgendwann vielleicht nur noch einen Hund irgendwann habe, dann sollte es auch das so sein. Also ich versuche mich da einfach so ein bisschen flowen zu lassen. Ich bin ja sehr nah dran.
Absolut. Also was du vorhin ja auch gesagt hast, das war einfach Schicksal. Die sind da und es sollte so sein.
Und das sage ich auch immer den Leuten, die sich für Hunde interessieren. Also natürlich, du kannst dich auch anhand eines Bildes oder Videos total verlieben. Am Ende weißt du trotzdem nicht, wie der Hund dann tickt. Aber ich finde, wenn man einen Hund adoptiert und auch gerade, wenn man den kennengelernt hat, man muss dieses Gefühl haben. Ne? Weil wie gesagt, also ich hatte auf gar keinen Fall vor, einen großen schwarzen Herdenschutzhundrüden aufzunehmen, der auch noch eine Behinderung hat. Das stand wirklich nicht auf meiner Bingo-Card. Und trotzdem war es dieser Hund aber am Ende. Also ohne, dass ich das jetzt, zwischen ihm und mir war irgendwas von Anfang an. Ich glaube, meine ganzen Follower, die das damals auch so mitverfolgt haben, die meinten auch, nee, Fiona, der gehört zu dir. Und ich glaube, wenn dieser gewisse Spark, wenn der irgendwie zwischen dir und dem Hund da ist, dann soll es so sein.
Auf jeden Fall. Was rätst du den Menschen noch, wenn sie sagen, ach, ich hätte gern einen Tierschutzhund, ich weiß noch gar nicht, was und welchen und was so zu mir passt. Was gibst du ihnen mit auf den Weg?
Also auf jeden Fall, gegebenenfalls, wenn man vielleicht auch Freunde hat, die Hunde haben, vielleicht auch mal wirklich mal einen Tag auf den aufpassen. Weil ich habe es auch gar nicht selten gehört, auch aus meinem Physio-Alltag, dass es Menschen gibt, die dachten, boah, ich hätte so gern einen Hund. Und dann haben die mal teilweise nur einen Tag auf den Hund aufgepasst und haben gemerkt, oh shit, das habe ich mir anders vorgestellt. Also man, gerade wenn man noch nie einen Hund hatte, dann sollte man sich wirklich damit mal auseinandersetzen, was das für eine Arbeit ist. Dann ganz viele Leute, die unbedingt einen Welpen haben wollen, wo ich denke, boah, das ist das Anstrengendste auf der Welt. Also man kann auch so toll Tieren zu Hause schenken, die schon erwachsen sind, die man teilweise, wenn die auf einer Pflegestelle sind, die kann man viel besser einschätzen als in Welpen, wo sich das doch komplett auch irgendwie entwickeln kann, was auch viel anstrengender ist. Also auch erwachsenen Tieren eine Chance zu geben, auch älteren Tieren eine Chance zu geben, gegebenenfalls vorher, wenn man keine Erfahrung hat im Umfeld, mal ja so einen Hund auszuprobieren für eine Woche, wenn irgendwer im Urlaub ist oder so. Also wirklich sich damit auseinanderzusetzen, was bringt das Ganze mit sich? Weil ich glaube, Leute sind echt gut darin, sich teilweise selbst wahnsinnig doll zu überschätzen.
Ja, man lügt sich auch gerne mal in die Tasche. Ja. Das ist so. Ja, aber tatsächlich mache ich auch aus diesem Grund diesen Podcast, damit die Leute eben wissen, ja, was erwartet mich denn da eigentlich? Was könnte passieren? Wie könnte es sein? Damit man sich selber dann auch sagen kann, jo, das ist was für mich. Oder, oh nee, das ist dann doch eine Nummer zu groß. Es wird ein anderes Tier oder gar keins.
Und da zum Beispiel ist ja auch eine schöne Option, Pflegestelle zu sein. Ich sage mal, wenn man jetzt Pflegestelle ist für einen Herdenschutzhund, dann würde ich sagen, okay, mach's nicht, so, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der, wenn der erwachsen ist, wenn der groß ist und so, wenn der vielleicht sogar noch schwarz ist, schwarze Hunde haben es ja auch immer ein bisschen schwieriger, die Wahrscheinlichkeit, dass der in ein paar Wochen sofort ein Zuhause findet, ist relativ gering. Aber wenn man jetzt das einfach mal auch probieren will, dann ist doch auch eine tolle Möglichkeit, sagen, hey, ich biete eine Pflegestelle, ich mache ein paar Webinare mit, man kriegt von unserer Seite ja auch immer, wie gesagt, Unterstützung von Hundetrainerinnen und das ist ja auch eine Testphase für einen selber. Und da hatte ich auch schon eine Freundin, die ist auch regelmäßig Pflegestelle und hat durch die Pflegestelle gemerkt, krass, so einen Hund für immer zu haben, das könnte sie gar nicht. Aber Pflegestelle ist perfekt, da bietest du dem Hund ein Sprungbrett an. Man kann auch sich selbst mal austesten. Und dann nimmt man natürlich bitte als Anfänger keinen Hund, der irgendwie schon ein gewisses Package mitbringt, sondern vielleicht einer, der ein bisschen einfacher ist im Handling. Und das gibt es ja. Ne? Das ist ja nicht unmöglich. Also und auch da kann man ja schon als Tierschutzverein immer ganz gute Einschätzungen treffen. Hey, ist das ein Hund, der irgendwie, haben wir zum Beispiel so 3 kleine süße Welpen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die jetzt komplett konträr gehen, wenn die kleinen Mäuse irgendwie ausreisen, die super freundlich sind, die richtig Bock auf Menschen haben und so. Natürlich kann auch da was kommen, ne? Aber so einen Hund, würde ich behaupten, kriegt man auch hin, wenn man jetzt noch nicht Hundetrainerin ist, sage ich mal. Aber das ist ja auch immer ein guter Test.
Absolut. Sehr, sehr gut. Kommen wir noch mal ganz kurz zu einem anderen Thema, das du auf deinem Instagram-Kanal gerade auch sehr, sehr stark bewirbst. Thema Qualzucht, davon die Hände zu lassen. Warum liegt dir jetzt Qualzucht besonders am Herzen?
Und mir liegt das schon immer am Herzen, was einfach daraus resultiert, dass ich Hundephysiotherapeutin bin und einfach den Scheiß, den Menschen verzapfen, jeden Tag mitbekomme, weil ich den jeden Tag in den Händen habe. Also ich spüre, was da schief läuft sozusagen. Und das ist jetzt erst gerade so präsent, weil Reaction-Videos einfach gerade ganz gut bei mir funktionieren. Und ich merke, guck mal, da kannst du richtig viele Menschen erreichen. Und weil ich auch merke, hey, die ganzen Leute, die sich solche Tiere anschaffen, die blockieren mich manchmal schon mal vorsorglich. Merke ich, ah, guck mal, da hast du jetzt echt echt einen guten Punkt getroffen und eine gute Möglichkeit getroffen, das noch ein bisschen mehr publik zu machen. Ich meine, eigentlich in der Tierschutzbubble weiß das jeder, aber offensichtlich gibt es immer noch genug Menschen, die es nicht wissen. Und genau, da versuche ich mich mal ein bisschen stark zu machen.
Oder auch ignorieren, ne?
Ja, da sind die Menschen gut drin.
Absolut. Mensch, danke dir für deine Arbeit. Ich danke dir für das, was du mit deinem Team machst in Rumänien und auf Lombok. Was wünschst du dir denn für die Zukunft, für euch und für dich?
Also natürlich wünsche ich für uns, von unserem Verein, immer viele Spenden, viele Leute, die auf uns aufmerksam werden, die vielleicht uns auf Instagram folgen alleine schon. Das reicht ja auch immer total schon aus, um irgendwie mal einen Beitrag zu teilen oder sowas. Dass wir mit unserer Arbeit einfach noch mehr bewegen können, dass wir noch mehr Hunde kastrieren können, dass wir noch mehr Impact haben. Wie gesagt, Langzeit-Wunschvorstellung wäre irgendwann ein eigenes Shelter zu haben, was man wirklich nach seinen eigenen Vorstellungen gestalten könnte, wo man wirklich einen guten Bereich hätte, um irgendwie Hunde großzuziehen, Hunde für immer da lassen zu können. Also das sind so große Wünsche. Ja, dass meine Aufklärungsarbeit weiterhin gehört wird. Das macht mich ganz stolz, dass ich da einfach so viele Leute habe, die, wodurch da jetzt einfach auch so ein bisschen, ne, so eine Stimme laut wird, die von vielen anderen Menschen ja eben auch schon laut wird. Also da bin ich eigentlich gerade ganz happy mit dem, was so passiert.
Dankeschön, Dankeschön, liebe Fiona Bliedner von Fam for Dogs. Wir werden alles verlinken, alle Kontakte zu euch, damit man euch findet und euch unterstützen kann.
Vielen, vielen Dank, liebe Bianca. Danke, dass ich heute da sein durfte.
Sehr, sehr gern. Ich habe mich sehr gefreut. War toll.
Ich auch.
Das war mein Gespräch mit Fiona von Fam for Dogs. Den Kontakt zu ihr und ihrem Verein verlinke ich dir in den Shownotes. In der kommenden Folge freue ich mich auf das Gespräch mit der Tierschützerin Jessica Witte-Winter. Sie setzt sich dafür ein, dass Tierschutz seine Verantwortung ernst nimmt. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass gerne ein Like da, einen Kommentar oder Sternchen auf dem Portal, auf dem du uns hörst. Und empfehle uns gerne weiter, das hilft anderen Cookies Friends zu finden. Und ich freue mich auch, dich auf Cookies Instagram-Account Cookies Friends Podcast zu sehen. Wenn du die Geschichte deines Tierschutzhundes erzählen möchtest, dann schreib mir gerne E-Mail an cookies-friends@posteo.de oder eine Nachricht über Insta. Bis dahin, wir hören uns.